Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Thema Gebet für die Gemeinde als letztes in der Predigtreihe zum Thema Gebet und es nicht nur jetzt als Abschluss, sondern auch von der Interesse. Man ist ja manchmal über die Gemeinde überrascht. Und als wir die Umfrage gemacht haben, welche Themen interessieren euch am meisten im Blick auf das Thema Gebet, da war ganz stark, wenn die Worte fehlen, Gebet, wie kann ich loben, Anbetung lernen und mit Abstand am letzten Platz das Gebet für die Gemeinde. Das gibt dann natürlich zu denken. Ich sehe es mal positiv. Die meisten sagen, warum sollen wir dafür beten? Es läuft doch. Oder noch positiver, mancher sagt jetzt, ja, ich habe meinen Strich an der falschen Stelle gemacht. Eigentlich hätte ich das am meisten interessiert. Ich sage, eigentlich egal, ob das Thema interessiert oder nicht, ich predige trotzdem heute darüber. Weil es ist ein wichtiges Thema. Und wenn wir das anschauen, warum ist es wichtig? Jesus selber, er hat für die Gemeinde gebetet. Ja, das hohe priesterliche Gebet, wir haben darüber schon gesprochen. Zunächst, eigentlich sagen wir ja, da hat er doch für seine Jünger gebetet, ja. Aber da ganz bewusst und auch für die, die durch ihr Wort noch zum Glauben kommen werden und für die Zukunft, für die Christen, die in der Zukunft sein werden. Und da hat er sie ganz bewusst ins Gebet eingeschlossen, dass sie eins sind, dass sie bewahrt sind in der Welt, dass sie in dieser Welt ihren Platz haben, den Gott ihnen hingestellt hat. Ja, also ganz viel für seine Gemeinde gebetet. Und dann auch bei Paulus. Bei Paulus, da sind viele, viele Berichte, dass er für die Gemeinde gebetet hat. Und in diesen Briefen, die hier stehen, da wird immer wieder erwähnt, dass Paulus sagt, ja, im Römerbrief zum Beispiel, Gott ist mein Zeuge, dass ich unablässig euer Gedenke alle Zeit in meinen Gebeten oder bei den Korinthern, ich danke meinen Gott alle Zeit für euch. Epheser, ich höre nicht auf, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken. Und jetzt könnte man immer noch weitergehen. Ja, also in jeder einzelnen Stelle hier, wo Paulus deutlich macht, das Gebet für die Gemeinden ist für mich ein Bestandteil meines Dienstes. Und nicht nur die Verkündigung von Jesus und nicht nur die Arbeit in der Gemeinde mit Menschen, sondern ganz bewusst das Gebet als etwas, was für mich, sagt Paulus, ein entscheidender Bestandteil ist für das, was ich für die Gemeinde tun kann und was ich für Jesus tun kann. Das heißt, wenn ich Paulus anschaue, noch mehr, wenn ich Jesus anschaue, dann ist das Gebet für die Gemeinde ein sehr entscheidender Bestandteil. Und wir haben von Paulus nicht nur die Information, dass er sagt, ich bete für euch, sondern wir haben insgesamt 4 Gebete überliefert, die Paulus in den Briefen an die Christen schreibt und sagt, dafür bete ich. Das ist der Inhalt meines Gebetes für euch. Und exemplarisch lese ich jetzt 2 dieser Gebete. Das eine aus dem Brief an die Epheser, Kapitel 1. Ihr könnt den Text hier mitlesen. Da schreibt Paulus an die Christen in der Stadt Ephesus, ich habe von euren Glauben an den Herrn Jesus und eure Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Das tue ich jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Dann bitte ich den Herrn Gott unseres, Jesus Christus, den Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht. Er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. So könnt ihr Gott erkennen. Er mache euer Herz einsichtig, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt, an seine rechte Seite im Himmel gesetzt, Dort thront er hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Er herrscht über alle, deren Namen man im Gebet anruft, nicht nur in dieser, sondern auch in den kommenden Zeit. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt, ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, so ist sie die ganze Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, nämlich Christus. Sehr komprimiert. Ich werde später aus diesem Gebet einige Dinge aufgreifen. Und jetzt noch ein zweites Gebet, das Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Ganz andere Situation, ganz andere Themen und doch so dieser Grundtenor, der bleibt. Das schreibt er in Philipper 1. Ich danke meinen Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, dass ich für euch spreche. Ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, dass das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Wenn ich auch im Gefängnis sitze und vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete. Entschuldigung, ich habe gerade hier ein... Ja, ihr habt alle zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, warum es ankommt und worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt Jesus wachsen zur Ehre und zum Lob Gottes. Zwei Gebete. Ich könnte jetzt die anderen beiden auch noch lesen. Nochmal eins aus dem Epheserbrief, eins aus dem Kolosserbrief. Aber immer so ähnlich dieser ganze Aufbau, wo Paulus sagt, ich danke Gott und ich bete für euch. Diese Gebete, sie zeigen uns, dass Paulus zeigt, dieses Gebet für die Gemeinde ist wichtig, ist ein ganz entscheidender Bestandteil seines Gebetes. Auch seines Umgangs mit den Gemeinden. Und wir wollen uns dieses Thema anschauen, eigentlich unter drei ganz kurzen Fragen. Gebet für die Gemeinde. Für wen, warum und was? Ich glaube, das kann man sich auch merken. Das Gebet für die Gemeinde, die erste Frage, für wen? Blöde Frage, oder? Steht doch da, für die Gemeinde. Ich frage nach, wer oder was ist Gemeinde? An was denken wir, wenn wir Gemeinde hören? An die Gemeinschaft in der Müllstraße? Oder vielleicht an eine Kirchengemeinde, an eine organisierte Gruppe, an irgendeinen Verein, der da ist. An was denke ich, wenn ich Gemeinde sage? Ich sage gleich, Gemeinde ist nicht die Organisation, die in der Bibel uns hier beschrieben wird. Gemeinde ist nicht das Gebilde, das wir vor Augen haben, wenn wir sagen, ja, dann denke ich an die Müllstraße, dann denke ich das. Ja, das, da versammelt sich Gemeinde, aber das ist nicht das, was Gemeinde in der Bibel ausmacht. In der Bibel findet sich ein ganz spannender Begriff für Gemeinde und der heißt im Griechischen Ekklesia. Eck heraus und dann dieses Wort Kalein, das heißt rufen, ja, und das setzt sich zusammen, die, die herausgerufen werden. Und es war zunächst überhaupt kein frommer Begriff. Das hat die Volksversammlung gemeint, in den griechischen Stadtstaaten, in den griechischen Verwaltungseinheiten. Da gab es die Berufenen, die Herausgerufenen. Die berufen waren für eine bestimmte Aufgabe, die Volksversammlung zu bilden. Und diese Volksversammlung hat man Ekklesia genannt. Also das ist die Versammlung derer, die berufen sind, die eine Berufung in sich tragen. Und als das Alte Testament ins Griechische übersetzt worden ist, da hat man einen Begriff gehabt im Hebräischen Kahal, der eigentlich diese Versammlung des Volkes Gottes meint. der eigentlich das meint, das auserwählte Volk Gottes. Und man hat dann überlegt, mit welchem Begriff kann man im Griechischen diese einzigartige Erwählung des Volkes Gottes beschreiben? Und dann hat man den Begriff Ekklesia genommen. Das Volk Gottes sind die Herausgerufenen. Das sind die Berufenen, die diese Berufung und Erwählung Gottes in sich tragen. Und von diesem Hintergrund haben die Christen den Begriff dann für sich übernommen und haben gesagt, ja, das meint jetzt nicht nur die Herausgerufenen, sondern das meint eigentlich auch uns, die wir Jesus nachfolgen und die wir zu ihm gehören. Und wir sind diejenigen, die diese Berufung gehört haben, folge mir nach, und die antworten durften und die jetzt die Menschen bilden, die zu Jesus gehören. Und das meint eigentlich erstmals dieser Begriff Ekklesia. Das sind diejenigen, die Jesus in dem Mittelpunkt haben. Und jetzt merkt ihr, das beschreibt nicht eine abgeschlossene Gruppe. Wir können jetzt nicht sagen, ja, das sind wir. Sondern wir müssen sagen, hier versammeln sie sich. Und an tausenden und zigtausenden anderen Orten versammeln sie sich auch. In den großen Kathedralen der Welt und in kleinen Hausgemeinden dieser Welt. Und Ekklesia beschreibt zum einen die Gesamtheit derer, die zu Jesus gehören in der Welt. Und dann aber auch diese Christen, die sich an einzelnen Orten treffen. Und von daher müssen wir immer sagen, hier ereignet bei uns diese Ekklesia. Und für sie wird gebetet, für die, die Jesus im Mittelpunkt haben. Und vom Neuen Testament ist dann auch verständlich, dass es ganz viele Bilder gibt im Neuen Testament, die diese Gemeinde beschreiben und immer das eine zeigen. Das Entscheidende ist, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Und ich habe euch hier nur mal einige Begriffe hingeschrieben, die sich im Neuen Testament für Gemeinde finden. Und da wird immer beschrieben, das hat Jesus im Zentrum und das ist alles von Jesus abhängig, wenn die Rede ist von dem Leib Christi, wo Jesus sichtbar wird in dieser Welt. Die Rede vom Tempel Gottes, dort, wo Menschen Jesus dienen und wo er vielleicht in besonderer Weise auch erfahrbar wird, das Volk Gottes. Ja, die von Jesus berufen worden sind und die zu ihm gehören, die Braut Christi, die Jesus liebt, die ihn erwarten, die Pfeiler, die Grundfeste der Wahrheit, ja, wo man Jesus erkennen kann, wo man sagt, da wird über Jesus uns verkündigt. Schön, das Haus, die Familie Gottes, die den gemeinsamen Vater im Himmel hat, der Bau Gottes, ja, wo deutlich wird, es ist was Wachsendes, diese Gemeinde, die Jesus gegründet hat, die Herde Christus, die Herde Gottes, die dem Hirten Jesus folgt. Merkt ihr, diese ganzen Begriffe, sie zeigen alle, was macht Gemeinde aus? Gemeinde ist das, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Gemeinde ist das, wo man gemeinsam Jesus nachfolgt. Und wir müssen sagen, der Dreh- und Angelpunkt für Gemeinde ist Jesus. Nimm Jesus raus und die Gemeinde hat die Berechtigung verloren. Nimm Jesus raus und Gemeinde hat ihren Mittelpunkt verloren. Und von daher, was wichtig, erstmal zu sagen, ja, für wen beten wir eigentlich? Wisst ihr, wenn wir für Gemeinde beten, ist es schön, wenn ihr für die Müllstraße betet, für andere Gemeinden betet. Aber habt erstmal vor Augen, es geht hier nicht um eine Organisation, die strukturiert ist und, sondern es geht um das, wo Jesus hier uns zusammenführt, wo er im Mittelpunkt steht, wo es um ihn geht und wo es um sein Werk und seine Gegenwart und Ehre geht. Das ist Gemeinde. Und das müssen wir vor Augen haben, wenn wir beten. Also nicht um unser Ding, was wir hier machen, sondern um das Ding von Jesus. Und jetzt stellen wir die zweite Frage. Ja, warum sollen wir dann für die Gemeinde beten? Ja klar, chronischer Mitarbeitermangel, Geld fehlt, Menschen sind schwierig, Pastoren manchmal auch. Ja, also genug Grund zum Beten, oder? Antwort ist ganz anders, weil der Teufel Jesus verhindern will. Es geht doch um Jesus in der Gemeinde, oder? Die Anliegen, die ich gerade genannt habe, die geht alles nur um Struktur, oder? Um Äußeres. Geld, klar, brauchen wir. Ich hoffe, ihr habt genug dabei für die Kollekte. Mitarbeiter brauchen wir, ja. Also das brauchen wir alles. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, es geht um Jesus. Und wenn wir das vor Augen führen, Als Jesus geboren war, wollte der Teufel das verhindern, dass Gott hier in diese Welt ankommt, und hat Herodes mit seiner Machtgeilheit gebraucht, ja, und hat versucht, Jesus zu töten. Gott hat es verhindert. Und als bei der Taufe Jesus in die Öffentlichkeit gegangen ist, sein öffentliches Wirken begonnen hat, war der Teufel sofort präsent und wollte ihn in seinem Auftrag verhindern in der Anfechtung und wollte ihn wegführen von der Erlösung der Welt hin zum Sozialreformer. Und dann auf dem ganzen Weg entlang bis zum Kreuz. Der Teufel war immer präsent. Habt ihr diese Begebenheit vor Augen, als Petrus sich Jesus in den Weg stellt und sagt, du gehst nicht nach Jerusalem? Und Jesus dann seinem Freund mit harten Worten sagt, hinter mir, du Teufel. Er sagt, durch dich spricht der Teufel zu mir. Er will verhindern, dass mein Werk passiert. Gott sei Dank hat Jesus dieses Werk geschaffen. Und jetzt sagen wir, Gemeinde, das ist der Ort, an dem Jesus gegenwärtig ist und das Werk von Jesus passiert. Und wir müssen sagen, und dann will der Teufel verhindern, dass Jesus durch die Gemeinde zum Tragen kommt. Und dazu hat er eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten. Es gibt ein richtig gutes Buch von C.S. Lewis, Briefe an einen Unterteufel. Ich weiß nicht, wer es mal gelesen hat. Ja, und da beschreibt er so in einer sehr, sehr humorvollen, aber auch sehr realistischen Weise, was muss der Teufel alles tun, um Gemeinde zu lähmen. Und dann ist natürlich die Rede von Verfolgung und Druck, wenn das nicht funktioniert, von Verführung, auch von Gewohnheit, ja, lass sie einfach erstarren in ihrer Gewohnheit, auch von Menschen, ja, da hat jeder sein Ego, wenn das gepflegt wird, können sie sich gegenseitig lähmen und verdrängen Jesus. Auch die ganzen Anliegen, was Menschen haben, Ansprüche. Auch das, was man so mitbringt. Wir können dann über die Irrtumsfähigkeit sprechen, die wir Menschen mit uns tragen, unsere Missverständliche. Ja, ganz, ganz vieles. Und im Hintergrund steht, dass der Teufel sagt, ich will verhindern, dass Jesus zum Tragen kommt durch seine Gemeinde. Und dagegen helfen keine Organisationsstrukturen. Dagegen helfen keine Pläne, sondern dagegen hilft eigentlich nur Gebet. Und Gebet ist die Begegnung mit Gott, die immer Auswirkungen und Einfluss hat. Und das, was Paulus macht, was Jesus macht, was andere machen, heißt, ich stelle diese Gemeinde, in der Jesus zum Tragen kommt, die stelle ich unter den Einfluss und Schutz Gottes, damit sie vor den Angriffen des Teufels bewahrt sind und das sein können, was sie sein sollen, nämlich der Ort, wo Jesus zum Tragen kommt. Und das ist, was Paulus dann die Christen auffordert, dass er sagt, deshalb betet, betet für die Gemeinden, betet für euch. Und dann schreibt er zum Beispiel an die Epheser, betet zu jeder Zeit und bittet Gott in seiner Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Ja, und damit macht er ein ganz anderes Bewusstsein. Er sagt, Leute, bitte betet doch nicht nur, wenn ihr mal einen Mangel habt vor Ort, sondern betet, weil Gemeinde eigentlich immer, immer angefochten, angegriffen und gefährdet ist. Immer. Und betet, weil Gemeinde immer diesen Schutz des Gebets braucht. Und dann betet für die Gemeinde vor Ort. Aber Paulus sagt, betet auch für die anderen Gemeinden. Für die Gemeinden, mit denen ihr verbunden seid. Für unsere Freunde in Kharkiv, betet dafür. Aber auch für die Gemeinden, die in Verfolgung sind, von denen man weiß, wo Leute aus diesen Ländern hier bei uns sind. Betet doch für sie. Denn sie sind genauso gefährdet, wie wir, betet. Warum? Ja, weil der Teufel verhindern will, dass Jesus zum Tragen kommt. Und dann das Dritte. Was sollen wir denn beten? Was sind denn die Inhalte, auf die es ankommt? Paulus, er hat einige Dinge genannt. Und ich finde spannend, uns mal auf das einzulassen, was Paulus jetzt nennt, um dadurch dann auch nochmals für uns so eine Spur zu finden. Jesus verbetet für die Einheit untereinander. Und ich glaube, das ist was, das Gebet, da haben wir schon drüber gesprochen, das sollten wir uns immer wieder zu eigen machen. Bewahr uns beieinander, Herr. Und vor allem bewahr uns bei dir, mit dir als Mittelpunkt. Und dann sagt Paulus ganz bewusst in diesen Texten, die wir gelesen haben, dann Dank für die Gemeinde. Und dann heißt es immer wieder, ich danke Gott, sobald so oft ich an euch denke. Ich danke für euren Glauben, dass Jesus bei euch zum Tragen kommt. Ich danke für eure Liebe zu Gott und Menschen, die sich äußert in ganz konkreten Taten. Ich danke, dass ihr in dem Auftrag Gottes lebt, schreibt er an die Philipper. Und dass ihr diesen Auftrag ernst nehmt, Jesus zu den Menschen zu bringen, diese Liebe Gottes in dieser Welt zu bezeugen. Ja, ich danke Gott für das, was er in der Gemeinde tut. Und wisst ihr, dieser Dank ist das beste Mittel gegen die Selbstverständlichkeit. Es läuft doch, oder? Sind wir doch froh, wie es ist. Nee, Paulus sagt, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk Gottes. Und ich will das vor Augen haben, was Gott tut. Und damit sagt auch was anderes noch. Und ich will nicht die Mangelorientierung haben. Und ich will nicht immer auf das sehen, was nicht läuft. Sondern ich will zuerst einmal sehen, was Jesus tut. Wisst ihr, wir könnten sofort zusammentragen, was müsste in der Gemeinde besser laufen. Und ich würde wetten, uns fällt bestimmt mindestens 2 Dinge ein. Vielleicht sind es auch 20, vielleicht auch 200, also keine Ahnung. Ja? Paulus sagt, ich will nicht als erstes auf das sehen, was fehlt, sondern ich will sehen, was Gott tut. Und das Gebet für die Gemeinde heißt eigentlich erstmal dankbar annehmen, Jesus, du bist am Handeln. Ich kann dich in der Gemeinde entdecken. Ich kann etwas von deinem Werk entdecken. Etwas von dem, was du schenkst, was du tust. Und ich habe gedacht, das wäre doch eine schöne Herausforderung für uns, mal zu sagen, Gebet für die Gemeinde, erstmal so mit 5, 6 Dingen anzufangen. Wo entdecke ich Jesus in der Gemeinde und wofür will ich ihm ganz herzlich danken? Und es kann sein, dass man sagt, Mensch, das sind Menschen, die erleben die Hilfe und den Beistand Gottes so ganz konkret. Das sind Menschen, die sind auf dem Weg zum Glauben und sind nahe an Jesus herangekommen. Da ist etwas von dem Miteinander sichtbar, das Gott gedacht hat. Ich könnte vieles nennen. Ja, und dafür zu danken, das ist, was Paulus macht. Und dann das Zweite, was er dann bewusst nimmt, er sagt, und ich bitte, dass die Beziehung zu Jesus bewahrt, vertieft und gestärkt wird. Und das ist das, was er im Hintergrund hat. Wo er sagt, Gemeinde ist doch immer angefochten, ist doch immer gefährdet. Gemeinde steht immer in der Gefahr, dass die Beziehung zu Jesus flach wird, auch verdrängt wird. Verdrängt wird durch Sorgen, durch Probleme. Verdrängt wird durch Mangelerfahrungen. Und ich habe manchmal gedacht, ich glaube, es gibt ein ganz großes Anliegen, für unsere großen Kirchen zu beten, die eigentlich nur dran sind, Mangel zu verwalten und Rückbau zu betreiben. Und dieser Mangel kann dazu beitragen, dass man eigentlich das Zentrum vergisst. Und Paulus ja sagt, ich bete dafür, dass die Beziehung zu Jesus bewahrt, vertieft und gestärkt wird. Und er sagt ja, ich bete, dass ihr Jesus immer mehr erkennen könnt. Und erkennen hat nichts mit dem Kopf zu tun, habe ich manchmal schon gesagt, sondern hat mit Begegnung zu tun. Dass ihr Jesus begegnen könnt und immer mehr erfahren könnt, wer er ist und was er für euch bedeutet. Und ich bete, dass ihr immer mehr auch seine Kraft und Macht erkennt. Paulus sagt, diese Macht, mit der Gott den von den Toten auferweckt hat, ein Gott, der an nichts scheitert. Zu beten, dass das erfahren wird über allem, was Gemeinden ausmacht. Da ist ein Gott, der auch vor dem Tod nicht endet. Ich habe gedacht, was ist das für eine Hoffnungsbotschaft, wo manche Gemeinde sagt, wir sind kurz vor dem Exodus, wo man manches aufgegeben hat, da ist ein Gott, der nicht endet, wenn wir Menschen am Ende sind. Paulus sagt, das bitte ich, dass ihr das erkennt, das ist durch Jesus gegeben. Und ich bete, dass seine Liebe immer mehr auch in euch verankert ist und dass diese Liebe euer Leben und eure Gemeindeleben tragen. Und damit dieses Bitten, Jesus, komm doch du, nicht nur zum Tragen, sondern bewahr du selber die Beziehung zu dir und stärk die Beziehung zu dir in unserer Gemeinde. in den anderen Gemeinden, dass du im Mittelpunkt bleibst und dass das zum Tragen kommt. Und das Dritte, was Paulus betet, er betet dann um die Kraft zum Durchhalten. Zum Durchhalten, wenn es um belastende Zeiten geht. Durchhalten, wir denken an die verfolgten Gemeinde, die vieles an Leiden auf sich nimmt. Zu beten, bring sie durch, Herr, gib ihnen die Kraft. Durchzuhalten in schweren Situationen, unsere Freunde in Kharkiv, in dieser Kriegssituation, Gemeinden im Iran, in diesem Krieg und in Verfolgung, im Sudan und an vielen anderen Orten, zu sagen, Herr, bitte, lass sie durchhalten, bring sie durch. Kraft zum Durchhalten auch für Gemeinden, die in dürren Zeiten sind. Für Gemeinden, die entdecken, da passiert oft so wenig. Da erzählt ein Pastor, er hat 20 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, bis er die erste Taufe durchführen konnte. 20 Jahre. Zu beten, Herr, gib denen, die diese dürren Zeiten erleben, die Kraft durchzuhalten, nicht aufzugeben. Nicht zu resignieren, wenn sie die Erfolgsmeldung der anderen ständig hören, ja, wo man den Eindruck hat, da bricht ja nur noch Erweckung aus. Zu sagen, gib ihnen die Kraft, treu zu bleiben. Gib uns die Kraft, durchzuhalten, wo man den Eindruck hat, manchmal, da bewegt sich wenig. Herr, gib du uns die Kraft, deinen Auftrag zu leben und dann auch die Bitte um die richtige Lebensgestaltung. Paulus schreibt, ich bitte darum, dass Gott euch die Weisheit gibt, gottgefällig zu leben in dieser Welt. Als Gemeinde so zu leben, wie es Jesus entspricht. Nicht, wie es die Erwartung der Zeit ist, nicht wie der Mainstream die Themen setzt, sondern die Frage, was ist denn heute gottgefällig? In den ethischen Diskussionen, in dem Umgang mit Menschen und Menschenwürde, in dem Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit. Paulus betet, Herr, hilf du, dass die Gemeinde so lebt, dass es dir gefällt. Und so sollen wir einstimmen, zu beten, Herr, lass uns unser Leben so gestalten, unser Leben persönlich und auch als Gemeinde, dass es dich ehrt und dass du hier im Mittelpunkt bleibst. Gebet für die Gemeinde. Wir haben gesagt, es geht nicht als erstes um eine Organisation, sondern es geht eigentlich um das, wo Jesus zum Tragen kommt. Um die Menschen, die zu ihm gehören. Und die treffen sich vor Ort und sind weltweit. Und diese Gemeinde, die zu Jesus gehört, wo er zum Tragen kommt, ist angefochten, ist immer gefährdet. Weil der Teufel will, dass das Werk Gottes verhindert wird. Und deshalb zu beten, Herr, schütz diese Gemeinde vor den Angriffen des Teufels und bewahr sie bei dir. Und dann zu sagen, und dann kann ich zu danken für das, was du tust in dieser Gemeinde. Danken für das, was in dieser Welt durch dich passiert. Und dann bete ich, dass die Beziehung zu dir bewahrt, gestärkt und vertieft wird. Und dann bete ich um Kraft zum Durchhalten, wo diese schweren Zeiten sind, die einem alles abverlangen. Und ich bete, dass die Lebensgestaltung so ist, dass es dich ehrt. Das sind Impulse, die Paulus gibt. Und ich habe gedacht, das sind Impulse, die ich für mein Gebet ganz neu aufnehmen will. Ich sage, ich will ganz neu anfangen, so für Gemeinde zu beten. Und nicht nur zu sagen, Herr, hilf, das wollen wir auch machen. Da ist eng und dort braucht es und da und sonst wie. Aber hier nochmal viel grundlegender, diese Wirklichkeit Gottes im Hintergrund zu haben. Ich habe ganz am Anfang gesagt, war das letzte Thema. Auch in der Rangliste. Ich hoffe, dass es vielleicht um 2, 3 Ränge nach oben gegangen ist. Und wisst ihr, wenn jetzt der ein und andere nach Haus geht und sagt, ich will ganz neu anfangen, für Gemeinde zu beten. Für uns hier, aber auch für die Gemeinden in der Welt, für Gemeinden, die ihr vor Augen habt. Ich glaube, dann passiert was in dieser Welt. Und nochmal Paulus. Paulus, er schreibt, ich sitze im Gefängnis und nach außen hin kann ich nichts tun. Und dann sagt er nicht, aber dann kann ich nur noch beten, wie man es manchmal hört. Sondern Paulus, er kommt ganz anders. Er sagt, ich sitze im Gefängnis. Hey, und da kann ich beten. Und da bin ich aktiv an dem beteiligt, was Gott in der Welt tut. Und ich habe im Gefängnis so viel Zeit zum Beten, dass ich richtig fett mitarbeiten kann und mich richtig fest beteiligen kann an dem, was Gott in dieser Welt tut. Das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Weil er sagt, wenn ich für Gemeinden bete, bin ich aktiv beteiligt, was Gott in dieser Welt, in diesem Moment tut. Und mit der Perspektive freuen wir uns, wenn ihr mit uns für unsere Gemeinde betet, für die Gemeinden in dieser Welt. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann ist das doch genau das, was Gemeinde ausmacht. Dass wir sagen, dann versammeln wir uns um Jesus, zu dem wir gehören. Und dann nehmen wir ihn ganz bewusst in unsere Mitte und sagen, Jesus, um dich geht's. In meinem Leben, als der, der von dir berufen ist in die Nachfolge, aber auch für uns als Gemeinde. Und wenn wir dir schuldig geblieben sind, dass du im Mittelpunkt bist, wenn es mehr um uns geht, mehr um das, was unser Leben ausmacht, dann beten wir, dass du das vergibst und dass du ganz neu in die Mitte wieder hineinkommst. Und wir versammeln uns um dir, um dich. Und wir wollen dir dienen, dir zur Verfügung sein. Wir wollen mit dir deiner Ehre dienen, deinem Werk. Und so sich jetzt Jesus zu nahen, im Abendmahl ihm zu begegnen. Das heißt, dem Mittelpunkt zu begegnen in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Wir hören jetzt ein Musikstück und dann wollen wir das Abendmahl gemeinsam feiern.